Ich habe die Angst losgelassen, von allen gemocht zu werden.
Für mich bist du einer der tiefgründigsten, spirituellsten Seelen, die ich kenne. Du bist ja wie so ein Wasserfall, wo in so einen riesigen See. Und gefühlt sehen die meisten bei dir aber nur den Fluss. Die sehen nicht den Wasserfall und den See dahinter. Und ich würde gerne heute mit dir mal ein bisschen tiefer gehen in dich, in deine Seele, in wer ist Tobi wirklich?
Zusammengefasst kann ich sagen, ich bin 15 Jahre nur hochgeflogen und habe mir dann ein bisschen die Flügel verbrannt und bin dann mit dem Kopf gelandet wieder unten und habe mir die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn jetzt wirklich? Spiritualität darf nicht als Ausrede genutzt werden, sondern ganz im Gegenteil. Spiritualität erlaubt dir und den anderen, dein gesamtes Sein im Dienen mit reinzubringen. Aber dann darfst du nicht die alte Frau vergessen, die im Nachbarhaus wohnt und dich jetzt gerade eben braucht, weil du musst jetzt eben Breathwork machen oder du musst jetzt das tun. Das meine ich so mit Bypassing. Es ist sehr einfach, dann in so eine parallele Welt abzudriften. Wir glauben immer, wir sind so austauschbar. Sind wir nicht, weil ihn wird es nie wieder geben mit dem Fingerabdruck auf der Welt. Und das hat in mir so viel Kraft ausgelöst, zu sagen, ey, dieser Fingerabdruck, dieses bisschen Leben, was wir haben, dieses kleine bisschen, lass uns doch diesen Zeitraum nehmen, um hier was zu heilen auf der Welt.
Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in dieser Folge heute ist ein so wundervoller Mensch zu Gast, ein sehr, sehr guter Freund von mir, und zwar Tobias Beck. Und Tobi war wirklich schon ein paar Mal in diesem Podcast, aber in dieser Folge tauchen wir ganz spezifisch in das Thema Spiritualität ein, wie er seine Spiritualität lebt, was die letzten Jahre mit ihm gemacht haben, mit den Herausforderungen, vor denen er stand, und wie er es schafft, immer mehr und immer mehr in das Vertrauen zu kommen, der Mensch sein zu können, der er ist. Also wenn dir dieses Thema irgendwie bekannt vorkommt, dass du dich manchmal fragst, ich würde so gerne meine Wahrheit sprechen, ich spüre so sehr irgendwie meinen spirituellen Weg, aber ich habe irgendwie Angst, damit rauszugehen, dann ist dieses Interview auf jeden Fall für dich. Ich wünsche dir unglaublich viel Freude beim Zuhören. So gerne. Kannst du diesen Podcast abonnieren? Du kannst das Interview so gerne weiterschicken. Also danke für all den Support für Happy, Holy and Confident. Und ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Gespräch. Tobi! Ich freue mich so. Mein Lieber, es ist so schön, dich zu sehen. Schön, dass wir endlich Zeit haben, wieder miteinander zu sprechen. Wir halten unsere Freundschaft über Interviews
miteinander. Auch so zwischendurch.
Auch so zwischendurch, das stimmt. Aber so richtig, mit richtig viel Zeit eigentlich, vor allen Dingen immer dann, wenn wir ein Interview führen. Also, wie geht's das dir, stimmt. Mein Lieber?
Mir geht's gut, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe jetzt mittlerweile eine Brille, die ist mir gerade beschlagen. Aber jetzt, guck mal, jetzt sehe ich dich auch noch ganz, ganz scharf. Ja. Mir geht's richtig gut. Ich hatte gerade 2 Tage Seminar hier in München und durfte 65 Menschen dabei helfen, ihre Stimme zu finden oder wiederzufinden. Und das ist sehr, sehr beseelend, um ehrlich zu sein. Das ist genau das, was ich liebe zu tun. Menschen zu helfen, sich zu erinnern, dass sie mal kleine Kinder mit großen Träumen waren.
Ich war ja auch schon ein paar Mal bei Seminaren von dir und ich liebe deine Seminare. Du warst tatsächlich, glaube ich, in Deutschland mein erstes Seminar damals mit der
Das hast du mir noch nie erzählt.
Personality, sag mir ganz kurz, wie hieß es? Personality?
Masterclass of Personality.
Masterclass of Personality, genau. Ich glaube, da war ich, ich habe ja immer ganz viel in Amerika gemacht und so, und dann, ich glaube, du hattest mich sogar eingeladen damals. Und dann warst du, glaube ich, mein erstes deutschsprachiges Seminar. Also in der Größe. Und ich fand es richtig toll. Vor allen Dingen muss ich sagen, was ich daran so toll fand, war, dass als ich den Titel gehört habe, Masterclass of Personality, dachte ich halt so, okay, ist halt so ein bisschen wie so ein, halt eine Masterclass, ne? So ein bisschen sehr im Kopf. Und dann fand ich es aber so krass, weil es ist ja so intensiv und so emotional und so ganz anders, als man eigentlich denkt. Und ich würde gerne auch damit einsteigen, weil für mich bist du so einer der Menschen, die im Außen, ich glaube, wenn man dich sieht, hat man so ein bestimmtes Bild von dir, ja? Oder man könnte dich in so eine Schublade packen.
Was ist denn die Schublade?
Naja, ich würde sagen, ich würde sagen, wenn man jetzt mal so ganz oberflächlich ist, ja? Einfach so, ne, du bist immer so sehr adrett angezogen, du siehst immer schick aus, du bist immer sehr, also außer wir sehen uns privat, ne? Das ist was anderes.
Aber ich sag mal, dann bricht das alles weg.
Dann bricht das alles weg, aber ich meine einfach nur so im, ne, so, genau. Und dann, und das habe ich dir ja auch schon gesagt, für mich bist du einer der tiefgründigsten, spirituellsten Seelen, die ich kenne. Du bist ja in dir so, du bist ja wie so ein Wasserfall, wo in so einen riesigen See. Und gefühlt sehen die meisten bei dir aber nur den Fluss. Die sehen nicht den Wasserfall und den See dahinter. Und ich würde gerne mit dir über den Wasserfall und den See heute sprechen, weil den Fluss kennen die meisten. Und ich würde gerne heute mit dir mal ein bisschen tiefer gehen in dich, in deine Seele, in wer ist Tobi wirklich? Was beschäftigt dich? Was ist das, was deine Seele berührt? Was ist das, was dein Herz berührt? Ja, deswegen, was ist gerade das, was deine Seele beschäftigt? Wo ist gerade dein Zuhause? Wonach suchst du gerade? Weil die Seele sucht ja oft.
Ja. Also zum einen, glaube ich, können wir dann hier so ein leichtes, so ein spirituelles Outing machen. Ich habe in den letzten Jahren besonders eine sehr spirituelle Reise hinter mir, die mich auf jeden Fall dazu geführt hat, genau zu dieser Frage, wer ist Tobi eigentlich wirklich? Wer ist Tobi, wenn Dinge im Außen nicht mehr da sind? Klingt verrückt. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas wie Midlife Crisis gibt. Ich meine, ich werde in 2 Jahren 50. Ich habe in der Rednerbranche in 2 Jahren.
Was?
Ja, I know.
Tobi,
das ist halt irre.
Ja, bist es tut du mir 10 Jahre älter als ich?
Ja.
Kann
guck
das
hier,
sein?
Man sieht es auch. Ja, guck mal hier. Geht los. Und da stellt man sich schon, Wahnsinn. Oder nicht Mann, ich habe mir dann schon ein paar Fragen gestellt, besonders innerhalb der letzten Jahre, als der Druck für uns alle zugenommen hat während der Pandemie. Danach wurde meine Ehe geschieden, ist in die Brüche gegangen. Ich habe wahnsinnig viel mit Ängsten zu tun gehabt. Zusammengefasst kann ich sagen, ich bin 15 Jahre nur hochgeflogen und habe mir dann ein bisschen die Flügel verbrannt und bin dann mit dem Kopf gelandet wieder unten und habe mir die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn jetzt wirklich? Also wie viel von dem, was ich mache, will ich eigentlich wirklich auch immer nach außen geben? Und diese Frage hat dann meine Seele sehr, sehr, sehr beschäftigt, vor allem, weil ich die Option auch hatte, ganz auszusteigen. Die gab es übrigens auch, da haben wir uns sogar privat noch drüber unterhalten, wo ich gesagt habe, du, vielleicht höre ich einfach auf. Also vielleicht gehe ich nicht mehr auf große Bühnen und vielleicht mache ich nicht mehr hier das nächste Buch und dieses. Und dann habe ich mir tatsächlich Hilfe geholt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jedem hier auch mitgeben kann. Auch die Seele darf Hilfe annehmen. Ich habe früher immer gedacht, oder einer meiner Glaubenssätze war, ich muss das irgendwie alles alleine schaffen. Ich bin doch, ich kann das doch, in mir ist doch ein Kämpfer, der kriegt das irgendwie alles hin. Und dann habe ich mir vor allem spirituelle Hilfe geholt und habe mehrere Mentoren gleichzeitig aufgesucht, ein Mönch in Thailand, ich war dann im Kloster, in so einem Bergkloster, habe mit 2 spirituellen Lehrerinnen auf Zypern gearbeitet, die mich einfach im Kern nochmal abgeklopft haben und mich wirklich berührt haben. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viel geweint wie in dieser Zeit, eben in dieser Rückfrage, was will ich eigentlich wirklich? Und was meine Seele will, also was sie will trotz des Schmerzes, ist Menschen zu sagen, da ist was da draußen. Und wenn du dieses Sendungsbewusstsein in dir trägst, das ist übrigens etwas, was nicht jeder hat. Das ist, muss ich noch dazu sagen. Also wenn ich so Gruppen frage, hast du Sendungsbewusstsein oder nicht? Das ist etwas, du hast etwas gefunden und du musst das an andere weitergeben. Das ist kein Kann, sondern ein Muss. Es ist wie etwas, was rausplatzt, als würde ganz viel Wasser in den Luftballon kommen und irgendwann kann der das nicht mehr tragen und dann platzt diese Wasserbombe und das Wasser ebnet sich den Weg. Das ist in dir drin, das muss raus. Und bei manchen ist es Spiritualität, bei anderen ist es etwas, was sie auf der Welt gefunden haben oder eine Ungerechtigkeit, die sie rausschreien müssen. Und bei mir nach dem ganzen Anklopfen ist es tatsächlich das wieder dahin gehen, wo ich hergekommen bin und so viele Menschen wie möglich erreichen mit dem Satz, doch du kannst. In dir steckt was, Gigantisches, in dir steckt auch was Buntes, trotz all der Trauer und trotz all dem, was du da erlebst. Und das ist das, was mich beschäftigt. Im Endeffekt ist es die Frage, wie kann ich so viele Menschen wie möglich erreichen, dass es eben nicht nur darum geht, Geld zu verdienen und arbeiten zu gehen, sondern dass da draußen was riesig Großes auf dich wartet und du eine Aufgabe auf diesem Planeten hier hast. Ja, das beschäftigt mich. Sehr sogar.
Irgendwie, bei uns ist es ja ganz spannend, bei uns beiden. Das Universum hat uns ja irgendwie so zusammengeführt und unsere Wege sind ja interessanterweise sehr ähnlich. Ne? Also irgendwie erleben wir die gleichen Dinge in derselben Zeit und sind darüber ja auch immer im Austausch. Und auch, was du gesagt hast mit dem, dass du in den letzten Jahren noch nie so viel geweint hast. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geweint wie in diesem Jahr. Also ich habe gefühlt mehr geweint, als dass ich nicht geweint habe. Und ich hatte dann irgendwann für mich auch die Erkenntnis, und das fand ich so spannend, was du eben auch gesagt hast, mit dem andere um Hilfe bitten, dass ich glaube, dass viele von uns und ich auch ein Riesenthema damit gehabt haben. Ich durfte es jetzt lernen, das war eine meiner Übungen, auch mal eine Belastung sein zu dürfen für andere.
Ja.
Was sind deine Gedanken dazu, dass wir uns manchmal so sehr im Weg stehen, uns helfen zu lassen von den Menschen, die uns lieben, weil wir keine Belastung sein wollen, weil wir niemandem zur Last fallen wollen, weil wir die Dinge dann mit uns selber ausmachen. Auch hier wieder, ich kann das besser alleine mit mir jetzt irgendwie klären. Aber es gibt ja Dinge, die können wir nicht alleine mit uns klären, sondern wir brauchen Menschen. Was war da deine Erfahrung so in den letzten Jahren für dich in diesem, dass du auch eine Belastung sein darfst für andere?
Das Schwierigste war für mich dieser Rollentausch. Also es gibt die Frage, die dahinter steckt, ist ein bisschen, wer motiviert den Motivator? Ich war schon in der Schule immer der Lustige, in der Familie derjenige, der gesagt hat, hey, ich gebe einen Urlaub aus, lass uns alle dahin fahren. Und zu merken, dass diese Kräfte ab einem Punkt irgendwie weniger geworden sind und dass ich meine Mama angerufen habe und gesagt habe, Mama, ich bin normalerweise immer derjenige, der dich hält, auch nach Papas Tod, aber ich brauche einfach gerade eine mütterliche Umarmung, Freunde anzurufen und zu sagen, ey, ich brauche das. Und das war für die übrigens total schwierig, weil die mich in dieser Version überhaupt nicht kennen. Weil ich immer derjenige bin und war, der irgendwie alles gemacht hat, auf der Party derjenige, der die Witze erzählt hat. Und da ist meine Erfahrung, dass ich dann erstmal losgegangen bin, wie das früher Menschen vor Jahrhunderten schon gemacht haben und wieder eine Welt entdeckt habe. Ich habe zum Beispiel ein Seminar besucht, wo da waren 6 Teilnehmer und 8 Therapeuten auf diesem Seminar. Und das war so verrückt für mich, das waren alles Volunteers. Das hat nicht mal was gekostet. Das hat so viel in meinem Kopf gemacht. Und alle haben gesagt, ah, du musst da hingehen, das ist in der Schweiz. Und ich bin dann dahin. Und um ehrlich zu sein, ich habe das im ersten Moment total abgelehnt, weil das war so das Gegenteil von meiner Komfortzone. Da saßen die Leute und haben so Haferkekse gegessen und das war alles voller Yogamatten und es war ganz eng und ganz klein. Und dann kommen die auf mich zu, ganz viele Menschen auf einmal und wollen mich einfach in den Arm nehmen und sagen, surrender, du kannst hier einfach du und deine Seele sein. Und ich habe da so gegen gekämpft und nach 2 Tagen habe ich losgelassen und wirklich bei wildfremden Männern auch, für mich noch schwieriger gewesen, im Arm gelegen, weil der hat mich einfach gehalten. Ein 60-jähriger Italiener, den ich so beneide dafür, weil das jemand ist, der total im Moment lebt. Weißt du, meine Gedanken ist immer so, what's the next step? Wie kann ich noch ein Buch schreiben, noch ein Produkt? Was kann ich jetzt noch tun? Und ich habe diesen Mann beobachtet, Laura, wie der einen Cappuccino trinkt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der hat einfach nur diesen Hafer-Cappuccino getrunken, als wäre das Letzte, was er im Leben tut. Und hat da sein Croissant reingedippt. Und mir sind wirklich die Tränen in die Augen das klingt total verrückt, wenn ich es erzähle, aber der war sowas von im Moment, der war sowas von präsent. Und sein ganzer Kopf, sein alles, was er hat, war im Genuss mit diesem Cappuccino. Und ich habe gesagt, ich will das auch. wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Und er hat gesagt, ja, das ist für mich gelebte Spiritualität, im Moment leben, in Dankbarkeit sein, in der Wahrnehmung sein. Unser Gehirn ist ja von morgens bis abends überall, aber nicht hier. Und nachdem ich das dann gemacht habe, habe ich gedacht, okay, diese Tür, die ist da. Und bin dann einfach in den letzten Jahren auf die Suche gegangen und habe mich wieder gefunden in einer spirituelleren, ein wenig leiseren Version, die reflektierter mit Dingen umgehen kann und das höher, schneller, weiter. Das gibt's nicht mehr wie vorher. Ich meine, ich will total ehrlich sein. Ich habe früher in meinen 20ern habe ich gedacht, das ist ein Ziel, Millionär zu werden. Weil wenn ich das hab, dann bin ich ja glücklich. Das ist ja das, was die Medien sagen. Also dann habe ich ja alles. Dann bin ich safe und ich kann für andere sorgen. Und ich meine, ich mag das mal hier so sagen. Ich glaube, einer der desillusioniertesten Momente meines, ja, das Wuppertaler Gesamtschule. Ich hab's aber gleich. Desillusioniertesten, da habe ich's. Momente meines Lebens war, als ich, und ich sage das jetzt nicht, um damit anzugeben, ganz im Gegenteil, ich sage als Warnung, als ich 1 Million Euro auf meinem verfacebookten Konto hatte, um zu sehen, hinter der Tür ist fucking gar nichts. Also nicht mal ein bisschen was, dahinter ist gar nichts. Hinterm Spiegel Bestseller ist nichts, hinter der großen Bühne ist nichts, hinter dem Geld ist nichts, weil danach laufe ich immer alleine in ein Hotelzimmer. Dann ebbt der Applaus ab. Und hinter dieser Tür habe ich angefangen zu gucken. Was ist denn dann da? Was macht mich denn glücklich? Und das sind ausschließlich für mich Momente mit den paar Menschen, die ich liebe, die mich lieben, bedingungslos und absichtslos, plus dahin zu gehen und zurückzugeben, wo es bei mir wehgetan hat. Und das hat tatsächlich funktioniert. In den Momenten des Schmerzes sich immer wieder die Frage zu stellen, was kann ich tun, um zu dienen? Wie kann ich dahin gehen, um, auch wenn ich es mir gerade nicht leisten kann, in meinem Fall Lehrerinnen auszubilden? Wie kann ich noch mehr Jugendliche erreichen, einladen zu meiner Tour? Und das ist eine Version, hinter der so unglaublich viel Kraft steckt, weil das ist der Lebensfallschirm, der auch dann noch fliegt, wenn du das als Mensch nicht mehr kannst und als ich das nicht mehr konnte. Und das hat mir in meinen Motor neuen Diesel, neues Benzin, neue Superkraft gegeben. Weil das eine ist das zu sagen, das andere ist das zu leben und zu fühlen. Weißt du, das ist diese so Kalendersprüche, wenn man die so hört, die sind in dem Moment, wenn die in dein Leben wie ein Meteorit einschlagen, sind die keine Sprüche mehr. Dann brauchst du das plötzlich. Ja. Und das ist das, was in den letzten 2 Jahren geschehen ist.
Danke fürs Teilen. Kann ich alles auf jeden Fall genauso unterschreiben. Hattest du vorher so ein Konzept von entweder oder? Also es gibt Tobi nur als der alle zum Lachen bringt, der Party-Guy ist, der dafür sorgt, dass alle eine gute Zeit haben. Oder es gibt den Tobi, der vielleicht mal alleine dann abends in seinem Hotelzimmer ist und irgendwie sich einsam und alleine fühlt. Würdest du sagen, dass es da auch so eine Transformation gegeben hat, heute zu einem Tobi, der sowohl als auch ist, also der sowohl nach draußen jetzt gehen kann und sagen kann, ich habe diese Freude und ich will das alles in die Welt bringen und ich habe diese Traurigkeit auch in mir und ich habe Angst und ich habe diesen Schmerz. Weil das war für mich in den letzten Monaten so eine Offenbarung, es klingt jetzt komisch, aber wirklich dieses, ich darf Angst haben und ich kann gleichzeitig stark sein. Also wirklich dieses, ich darf unfassbar traurig sein und gleichzeitig für mich in der Liebe sein. Also, dass wir ja so oft weißt du, was ich meine?
Ja, und zwar für die Liebe selbst, nicht um was dafür zu tun. Ich hatte so wahnsinnige Angst davor, diesen Teil der Klaviatur bei mir zu spielen, weil ich mich und mein Umfeld, aber auch meine Persönlichkeit so viele Jahre an das gewöhnt hatte. Und das war ja ich, das war das alte Ich. Und dieses Ego klopft natürlich immer wieder an und sagt, was ist, wenn dir alles zusammenbricht? Was ist, wenn die Menschen dich so nicht mehr mögen? Was ist, wenn du mal nicht der Clown auf der Party bist, sondern dich an die Seite setzt und mit jemandem, den du vielleicht noch gar nicht kennst, ein tiefgründiges Gespräch führst? Was ist, wenn du deine spirituelle Seite lebst und dich offen quasi outest und sagst, hey, wir machen jetzt hier mal eine Meditation, weil mir hilft das. Wir verbinden uns mal mit dem Kern. Und jetzt ist was Spannendes passiert. Es gibt viele Menschen, die diesen Teil eben nicht mögen. Und dann in diesen Schritten des eigenen Ichs trotzdem weiterzugehen, um zu sagen, okay, ich weiß, ihr seid den Party-Tobi gewöhnt und den holen wir auch raus, aber den Teil gibt's eben trotzdem. Und da ist was Spannendes passiert in diesem Prozess, weil in der Masse ist das weniger geworden. Es wurden weniger Tickets zu meiner Tour gekauft, weil sich rumgesprochen hat, oh, der sagt jetzt spirituelle Sachen, der spricht plötzlich von einem Kloster. Aber gleichzeitig ist es in der Nische so viel intensiver geworden. Ich glaube, am besten kann ich es erklären. Ich habe jetzt ein Interview gehört von Dr. Joe Dispenza. Das passt, glaube ich, am besten. Und der wurde gefragt, sag mal, wie erklärst du dir eigentlich diesen Erfolg, den du da hast auf der ganzen Welt? Und er hat gesagt, na, es ist ziemlich simpel. Ich nehme die alten Lehren und gebe denen ein neues Gewand. Sobald ich sage, ich benutze nichts anderes als, korrigiere mich bitte bei dem Wort, ich bin da nicht ganz so fit, Kundalini, genau, das hat er in einem Interview gesagt. Ich benutze Elemente davon und implementiere die in ein, sobald ich das sage, ist mein Raum zu 50% leer, weil es ganz, ganz viele Menschen gibt, die sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Aber wenn der Dr. Joe die Elemente nutzt und sie anders nennt, ist plötzlich alles voll. Und um ehrlich zu sein, musste ich für mich erstmal mich komplett neu kalibrieren, das Klavier neu stimmen. Und die Seminare, die ich jetzt gebe, die Auftritte, die ich jetzt mache, haben halt einfach ein anderes Musikstück gefunden. Wenn du Musiker siehst in ihrer Evolution über Jahre, machen die jetzt andere Musik als früher oder Künstler malen anders. Und es gibt Menschen, die sagen, ich mag das nicht, ich mag die alte Version, ich kaufe so ein blödes Bild nicht. Aber deshalb hört doch der Künstler nicht auf zu malen. Und weil das wäre unauthentisch und das wäre ein sich verstellen. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich durch dieses Nadelöhr gegangen bin und habe dadurch mit Sicherheit auch in meinem Team und auch in meinem Umfeld einige verschreckt und die diesen Weg auch nicht mitgehen wollten. Aber nicht aus einem Ego heraus, ich kann nicht auf euch warten, sondern eher, du, das bin ich jetzt. Ich habe mich verändert. Und ich lade dich ein, dich auch zu verändern und immer wieder abzuklopfen, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja kein Stillstand. Und wenn dann solche Dinge passieren, wie der Tod meines Vaters zum Beispiel, der ein komplettes Familiensystem neu ordnet, in einer Form, die ich theoretisch hätte greifen können, aber praktisch, wenn es soweit ist, wo dann plötzlich die Aufmerksamkeit hingeht, das ist so lebensverändernd. Und Menschen, die sagen, ja, das Emotionen, das ist nicht so meins und ich kann das nicht, dann holen die dich halt trotzdem. Also du kannst bestimmte Dinge nicht wegschieben. Die kommen halt dann brachial ins Leben zurück. Und so war es bei mir eben auch. Nochmal, ich habe, glaube ich, 15 Jahre lang, bis auf Freude, weil ich so viel Wut und nicht gesehen werden in meiner Kindheit hatte, habe ich mir das halt einfach in mein Leben geholt. Und es gab nur das. Und jetzt ist das Klavier größer geworden und dafür ist eine große Dankbarkeit bei mir auch da.
Superschön. Du hast vorhin am Anfang gesagt, dass du gerade auf einem Seminar warst, wo du Menschen beibringst, ihre Stimme zu finden und ihre Wahrheit zu sprechen. Was würdest du sagen auf den Seminaren, wenn du die machst, was ist die größte Angst der Menschen, um wahrhaftig zu sagen, was sie gerne sagen wollen? Gibt es da so einen gemeinsamen Nenner?
Ja, die Angst, nicht anzuecken, die Angst, nicht genug zu sein vor den nahen Kritikern, Familie, Freunde. Und ich glaube, dass erst danach der größere Kreis kommt. Also wir reden hier noch gar nicht davon, sag mal bei Instagram was oder mach einen Podcast oder schreib das in einem Buch nieder. Wir reden jetzt erstmal davon, deinem Umfeld zu sagen, hey, das bin ich, that's me. Und davor haben Menschen eine wahnsinnige Angst und deshalb benutzen sie so viele Wörter, die sich schön anhören, aber gar nicht ihren aktuellen Seelenzustand widerspiegeln, weil sich die eben weicher anhören, weil sie Angst haben, für ihr Umfeld zu viel zu sein, weil sie Angst haben, an Orte zu gehen, im Gewahrwerden der anderen, dass das Umfeld das nicht ertragen kann, dieses zu viel sein, erlebe ich ganz, ganz oft. Und was ich halt immer sage, oder ich helfe dann so bei Formulierungen, ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel, wenn eine Frau zum Beispiel sagt, boah, ich würde mich super gern mal ausleben und meine Kette sprengen und das, ja, was willst du genau? Ja, was heißt das denn? Ja, ich würde gerne mal und dann stocken die, weil das hängt quasi hier fest. Und dann hat sich eine getraut und hat gesagt, ich sage jetzt nur as ising, was sie gesagt hat, ich würde einfach gerne mal so ein Man-Eater sein, so eine Nacht einfach im Club so, also so richtig gierig auf Männersuche gehen. Und dann kam das war so eine, die so ganz lieb aussieht. Und in dem Moment habe ich gesagt, ey, was du eine krass andere Energie plötzlich hast. Aber das kann ich ja nicht machen, weil ich arbeite ja da und da. Und was ist, was die Leute denken? Und dann sage ich, naja, die Leute denken gar nichts, weil die Leute den ganzen Tag über sich etwas denken. Und ich glaube, dazu gibt's einen ganz einfachen Satz, der vielen, die hier zuhören, helfen kann. Menschen reden über die, die tun. Und nicht über die, die nicht tun. Das heißt, es wird immer nur über die geredet, die irgendetwas tun. Und die anderen reden halt darüber. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst da in deine Wahrheit oder du tust es nicht. Weil wie du weißt, Laura, ist bei mir und bei dir, glaube ich, gleich, diese Missgunst, Hate kommt immer und ausschließlich von unten nach oben und niemals von oben nach unten. Mich hat noch nie jemand kritisiert, der größer ist, der weiter ist, der spirituell weiter ist, sondern das sind die anrufen und sagen, Tobi, ich habe ein Buch für dich, ich habe ein Seminar für dich, ich habe einen Hinweis für dich, ich möchte dir helfen, auf deiner Straße zu bleiben. Aber von unten kommt wahnsinnig viel hoch, weil sie eben diese Präsenz nicht ertragen. Und den größten Tipp, den ich jedem hier geben kann, ist vor allem in der Kommunikation, weil mit der Kommunikation steht und fällt alles, in der inneren und äußeren, sag das, was du denkst. Wir sind so sehr erzogen darauf, dass wir Ärger bekommen, wenn wir sagen, was wir denken. Sag das, was du denkst, weil die Welt braucht das da draußen. Wir werden immer uniformer, wir werden immer gedeckelter und wir brauchen dich einfach da draußen als jemand, der sagt, nee, das ist nicht okay. Ich sag jetzt einfach meine Meinung. Und das bewegt mich total und dabei helfe ich Menschen gerne, das zu finden. Das Kindliche macht das nämlich nicht. Das Kindliche von ganz früher ist frech. Das stampft auf und sagt so, stopp. Und dann kommen Emotionen raus. Ich meine, bei deinen beiden, wenn die was wollen oder meine, oh mein Gott, du kannst die ja gar nicht halten. Und das bei Erwachsenen finde ich übrigens richtig geil, weil das macht die unaufhaltbar. Mhm.
Was würdest du sagen, war, wenn du sagst, dass so die letzten Jahre für dich so eine intensive spirituelle Zeit auch gewesen ist? Für mich hat ja Spiritualität viel mehr etwas damit zu tun, Dinge loszulassen, als was anderes zu werden, weil du bist ja. Und es geht ja eher darum, das, was du nicht bist, loszulassen, damit das, was ja eh da ist, einfach sein kann. Was hast du losgelassen in den letzten Jahren, wo du richtig gemerkt hast, wie so ein neuer Raum für dich entstanden ist, wo mehr von Tobi reinfließen kann?
Ich habe die Angst losgelassen, von allen gemocht zu werden. Und ich habe losgelassen, das, was muss und von alleine kommen darf. Also immer die Momente, wenn wir diese Verbundenheit wirklich spüren, diese Moments of Bliss, diese Momente, wo du denkst, ey krass, jetzt fließt es wirklich um mich durch mich durch, kommen ja nicht, wenn ich sage, so jetzt ist 12 Uhr, das soll jetzt passieren. Sondern die kommen ja, wenn es eben kommt, wenn du relaxed bist und wenn du ins Vertrauen gehst, in dieses Urvertrauen, dass alles, was hier geschieht, auch wenn es noch so schmerzhaft ist, für dich ist. Und ich glaube, da war das Schmerzhafteste mit Abstand der Tod meines Vaters, der mit mir im Raum, also du musst wissen, als Papa gestorben ist, war die ganze Familie da. Mein Vater hat Kaffee trinken geliebt und Musik und Schlager, und meine Familie waren quasi um dieses Sterbebett herum und es lief Udo Jürgens und es wurde Kuchen gegessen und Kaffee, und ich habe irgendwann gedacht, mein Gott, muss das für Papa anstrengend sein? Und dann habe ich gesagt, so, geht doch mal alle duschen, ich bleib jetzt mal hier. Und dann habe ich das alles ausgemacht, habe so eine Salzlampe angemacht und habe seine Hand gehalten und habe gesagt, du kannst jetzt gehen, wenn du möchtest. Und dieser Moment, als die Seele quasi gegangen ist in diesem Raum, ich glaube, das ist eins der heiligsten Momente neben der Geburt der Kinder ist es der heiligste Moment, schmerzhafte, aber auch heiligste Moment, den ich jemals erlebt habe. Weil ich in dem Moment realisiert habe, dass egal was jetzt kommt, es wird nie mehr Papa geben. Mit den beiden Eltern, in der Zeit geboren, auf der Schule gewesen, diesen Job ausgeübt. Wir glauben immer, wir sind so austauschbar. Sind wir nicht, weil ihn wird's nie wieder geben, mit dem Fingerabdruck auf der Welt. Und das hat in mir so viel Kraft ausgelöst, aber erst im Nachgang zu sagen, ey, dieser Fingerabdruck, dieses bisschen Leben, was wir haben, dieses kleine bisschen, das doch so zu machen, dass wenn wir gehen, wenn diese Seele den Körper verlässt und dann hier geht und vielleicht wiederkommt, dann lass uns doch diesen Zeitraum nehmen, um hier was zu heilen auf der Welt. Und das war ein Moment, für den ich wahnsinnig dankbar bin, aber gleichzeitig der schmerzhafteste überhaupt. Und für mich hat es ausgelöst in mir, ich möchte diese Zeit, die ich hier habe, intensiver nutzen. Nicht mehr mit so viel Massenpublikum, sondern ich möchte das in der Tiefe mit Menschen machen und mir auch die Erlaubnis geben, das zu tun zu dürfen. Ich habe mir die Erlaubnis gegeben, selbst in die Tiefe zu gehen, aber dann eben auch in meinem Umfeld in die Tiefe zu gehen und auch mit meinen Teilnehmern tiefer zu arbeiten. Weil nochmal, Papa gibt's noch nicht nochmal und dich eben auch nicht, diese Einzigartigkeit da drin, obwohl es hier 7 Milliarden gibt, aber dich eben nicht. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist sie durch. Hier zumindest. Und das im Buddhismus sagt man ja, Wahrnehmung verpflichtet zur Handlung. Es ist okay, vorbeizugucken, aber es ist nicht okay, wahrzunehmen und nicht zu handeln. Und diese Wahrnehmung ist halt jetzt da und die kann ich auch nicht mehr abschalten. Deshalb ist es jetzt quasi meine Pflicht, da tiefer reinzugehen. Ja. Und das hier ist ein Arbeitsplanet. Ich glaube, wir haben irgendwann auch die 900. Session gemacht und waren alle dann irgendwann mal auf dem Seminar und auf Bali. In Gottes Namen, gib's doch an andere weiter, die es nötiger brauchen als du. Das ist die Message dahinter. Ja. Heal and help others heal. Learn and help others learn. Es ist so unglaublich einfach, wenn man das Ego rausnimmt.
Ja. Ja. Was machst du, wenn du Angst hast?
Die neue Version von mir erstmal das zulassen und nicht direkt wegschieben. Angst gehört ja genauso zu mir wie Freude oder alle anderen Emotionen eben auch. Was ich gelernt habe in meiner Reise in der buddhistischen Lehre der letzten Jahre, ist, dass diese Angst, die kommt, ja ein Wegweiser für uns ist. Und wenn wir dann diese Türe öffnen, sehen wir, dass draußen vor dieser Tür, wo die Angst klopft, und ich meine, die klopft ja den ganzen Tag, die klopft bei diesem Interview schon wieder. Was sage ich hier, was denken die Leute? Was habe ich an? Meine Brille war beschlagen, konnte ich so nicht aufsetzen, jetzt kann ich sie wieder aufsetzen. Wir haben das ja den ganzen Tag, und irgendwann merken wir, dass wenn diese Angst an der Tür klopft, gehst du einfach raus, oder habe ich gelernt, rauszugehen. Guck mal, beschlägt schon wieder, sehe ich nichts. Und der Angst eben auch ins Gesicht zu gucken und zu sagen, hey, ich nehme dich wahr. Und ich danke dir dafür, dass du da bist. Und wir gehen jetzt Hand in Hand trotzdem weiter. weil wir das eben nicht für uns machen. Und das hilft mir total, dieses Bild. Also mit der Angst zu tanzen, anstatt sie in die Ecke zu stellen. Aber auch mit den anderen, auch mit der Gier, mit der Lust, mit dem Frust, mit der Freude, mit allem. Das ist das, was ich lebe. Das ist ja das Leben. Was ist der Sinn des Lebens? Das Leben. Da bin ich nicht so ganz bei den Buddhisten. Die sagen ja immer, Leben ist Leiden. Auch, aber nicht nur, wenn du mich fragst. Darf auch ein bisschen Freude machen.
Ja. Leben ist alles. Ja. Alles und nichts ist alles. Gleichzeitig. Ne? Mega schön. Der neue Tobi, also es ist ja nicht der neue Tobi, es ist ja der Tobi, der jetzt ja da ist. Wie siehst du die nächsten Jahre für dich? Was hast du vor? Wie ist jetzt das Jahr noch für dich geplant? Was ist so deine, ja, wie erlebst du jetzt dein Leben?
Verantwortungsbewusster, vor allem auch wie ich mit Menschen umgehe auf meinen Seminaren. Das ist vielleicht noch was sich extrem geändert hat. Ich habe früher immer gedacht, wenn Leute irgendwie nicht mitmachen oder wenn die Blockaden haben, dann wollen die nicht oder die stellen sich an, weil das war meine Prägung. Und mittlerweile weiß ich, nee, wenn du gerade in deinem Leben, wenn die Scheiße hochkommst, dann ist es kein Nicht-Wollen, sondern du kannst in dem Moment nicht das auch noch machen, auch wenn du willst. Es geht eben einfach nicht. Das heißt, viel sensibleres Einstellen auf mein Gegenüber, gleichzeitig mit einem, ich fühle den Schmerz und wir machen es in Babyschritten trotzdem, weil wenn wir auf die nächsten Jahre gucken, wir eben hier etwas zu tun haben auf dieser Welt. Und ich meine, dieser Riesenkampf zwischen Licht und Dunkel, der tobt seit Jahren und der kommt immer in Wellen. Und wir sehen gerade in der Lage, die wir hier in Europa besonders haben, ich meine, Europa war ja viele, viele Jahre relativ verschont, und wir sehen, das kommt brachial gerade hoch in allen Ländern um uns herum, aber auch bei uns. Und mit anderen Worten, dieses Lichtbringen in der eigenen Familie, der Lichtbringer sein, derjenige zu sein, der anderen eben auch Hoffnung gibt, nur durch dein So-Sein, weil du nicht aufgibst und weitergibst, weil du nicht taub wirst vor Emotionen, sondern anfängst zu fühlen. Das wird in den nächsten Jahren extrem wichtig. Und ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, da schreibe ich jeden Tag dran, was ist so eine Form von Lebenswerk, das ich kreieren kann. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie kommunizierst du richtig deine Wahrheit, aber eben auch mit einem spirituellen Anteil. Die Annahme der Anteile, die du hast, und dann eben dieses nach außen zu geben und dass es okay ist, so zu sein, wie du bist, und dann eben an andere weiterzugeben. Ist eigentlich das, was ich immer schon getan habe, aber ich möchte das tiefgründiger machen, in einer Form, dass ich Menschen wirklich über Monate begleite da drin. Dass es nicht so eine kurze Motivation ist, sondern ein gemeinsames Atmen und da drin auch zu sehen, ey krass, ich komme hier echt weiter in meinem Leben. Also das ist was, woran ich arbeite in den nächsten Jahren. Menschen zu begleiten, Reisebegleiter zu sein und nicht ein Urlaubsort, wo ich mal mich auf die Liege lege, sondern Reisebegleiter zu sein. Das freut mich total.
Mega schön. Das resoniert auch sehr, sehr, sehr mit mir. Ich würde gerne einmal noch kurz über dein Buch sprechen, Rebellion. Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen da. Wir haben es noch nicht geschafft, vorher drüber zu reden. Sorry, not sorry. Sehe ich hier gerade. Wo ist es hier? Sorry, not sorry. Wo ist es hin? Das hatte ich doch hier gerade, das Kapitel.
Ist auf jeden Fall sehr frech geschrieben, ne?
Ja, und hier, ich sehe gerade hier das Thema Spiritual Bypassing. Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber sprechen. Warte, wo ist es hin? Spiritual Bypassing, ich habe sie gerade irgendwo gesehen. Moment. Hier, Spiritual Bypassing.
Genau, diesmal vor, ich höre zu.
Okay. Bist du ein spiritueller Mensch? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du diese Frage mit Ja beantwortest. Spiritualität gehört heute schon fast selbstverständlich zu unserem Alltag. Ich spule mal ein bisschen vor.
Weil jetzt wird's frech.
Viele Menschen betrachten spirituelle Praktiken wie Meditation und Yoga als vorübergehende Exit-Strategie in ihrem vermeintlich stressigen, überfordernden und hektischen Alltag. Spiritualität ist für sie eine Art Fluchtweg in eine alternative Realität. Da gibt es keine Sorgen und keine schlechten Gefühle, sondern nur balsamische Stille, rosa Glückswölkchen und Zitronengrasduft. Für eine halbe Stunde oder zwei Wochen im Retreat ist alles gut, die Welt in Ordnung und das Leben einfach. Weißt du, was das ist? Selbstbetrug. Und weißt du auch, was das ganz bestimmt nicht ist? Spiritualität. Für Fake-Spiritualität aus der Dose hat die Wissenschaft sogar einen Namen: Spiritual Bypassing. Bypassing heißt sowas wie umgehen. Magst du da kurz einmal drüber sprechen, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, darüber zu reden, eben Spiritualität nicht als etwas zu nutzen, was dich entfliehen lässt aus deinem Leben, sondern Spiritualität lässt dich ja eigentlich voll reingehen in dein Leben, ja, mit eben allem, was da ist, mit allem, was du fühlst, auch mit dem Ekligen, mit dem Dunklen, ja, mit dem Harten, ja, mit der Angst, mit der Wut, mit der mit dieser inneren Selbstzerstörung vielleicht auch, die bei vielen ja stattfindet. Und in meiner Arbeit ist es ja auch so ein zentrales Element, da wirklich dieses Bewusstsein auch für zu schaffen, zu sagen, hey, du bist alles. Ja, und in Spiritualität geht es nicht darum, ein bisschen was wegzuatmen. Breathwork ist fantastisch, um dem Körper, also ich liebe super Breathwork, und Yoga, und ne, we love it. Und
super.
Und alles ist so, ja.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Spiritualität ist wie Wasser, wie Luft, wie Sterne, wie der Himmel, wie Nahrung, wie all das, was du jeden Tag tust. Und was mich teilweise ein bisschen innerlich getriggert hat in den letzten Jahren, wenn ich auf spirituellen Veranstaltungen war, ist, dass es so eine Art spirituelles Wettrennen gegeben hat. Ich bin spiritueller als du, ich bin erleuchteter als du, weil das ja gar nicht geht, weil allein in dem Wort Spirit, Geist, geht ja gar nicht, weil wir ja alle aus diesem selben Sternenstaub bestehen, also du und ich. Und wenn wir eine spirituelle Masse als Ganzes sind, also wie das Meer, ja, bist du ein Tropfen, aber in dem Tropfen ist ja auch der ganze Ozean drin. Und jetzt komme ich zum frechen Teil des Buches. Spiritualität darf nicht als Ausrede genutzt werden, sondern ganz im Gegenteil. Spiritualität erlaubt dir und den anderen, dein gesamtes Sein im Dienen mit reinzubringen. Und wenn du mich fragst, ist es super wichtig, ab einem Punkt zu verstehen, dass es komplett in Ordnung ist und wichtig ist, dich auszuruhen, richtig atmen zu lernen, die richtigen Bücher zu lesen, dich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Aber dann darfst du nicht die alte Frau vergessen, die im Nachbarhaus wohnt und dich jetzt gerade eben braucht, weil du musst jetzt eben Breathwork machen oder du musst jetzt das tun. Und das meine ich so mit Bypassing. Es ist sehr einfach, dann in so eine parallele Welt abzudriften. Und ich glaube, da kennen wir beide Leute, die sich darin vollkommen verloren haben und mit dem Irdischen, wofür sich, und das ist jetzt vielleicht eine provokative Aussage, bitte korrigier mich, wenn du das anders siehst, im Irdischen hat sich die Seele ja genau diesen Zeitpunkt in diesem Körper mit diesen Menschen ausgesucht. Und wenn du da nur rausbrichst, die gesamte Zeit, und da nicht sein willst, und von den ganzen Tag suchst, von einem Retreat zum nächsten, von einem Seminar zum nächsten, das kannst du alles machen, aber deine Seele hat ja eine Aufgabe. Und diese Aufgabe wird automatisch ausgerollt in deinem Leben. Und du brauchst nicht von morgens bis abends zu suchen, was ist da noch, sondern wenn du mich fragst, anzunehmen, dass du ein spiritueller Mensch bist, du bist genauso wichtig und genauso groß wie Laura Seiler und Satguru und wie sie alle heißen, weil du bist das ja, um dann eben zu gucken um dich herum, wer braucht mich gerade mit dem, was ich jetzt schon gelernt habe, weil wir nie fertig sein werden.
Nee.
Ich sage auf meinen Seminaren immer, um es ein bisschen praktischer darzustellen, du musst nicht Olympiasieger im Schwimmen sein, um jemandem beim Ertrinken zu helfen, zu helfen, das ihn wieder rauszuziehen. Ja, das ist nicht nötig. Du kannst reinspringen, ihn rausziehen und ihm Schwimmen beibringen. Das reicht auch, wenn du ein Seepferdchen hast. Und wir glauben immer, dass hinter den Türen, da ist dann noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür. Und ja, ich liebe Seminare. Ich gehe mindestens 20 Tage jedes Jahr auf Seminare. Aber dann habe ich auch meinen Mentoren was versprochen. Ich gehe zurück und gebe das weiter. Und das will ich damit sagen. In diesem Buch. Dieser Wettbewerb ist in der Spiritualität überhaupt nicht nötig. Gar nicht.
Nee, das ist ja letztlich genau das Gegenteil, ne? Worum, also, weil ich habe vorhin auch gedacht, Wettbewerb gibt es ja nur in unserer 3D-Welt, ne? Wo du und ich, wir sind getrennt, ich da, du da, ja. Und worum es ja gerade bei Spiritualität geht, ist 4D, 5D, also wirklich zu verstehen, was sind eigentlich die anderen Dimensionen, in denen ich auch zu Hause bin? Und wenn du ja dann wirklich, wie du gerade gesagt hast, ne, in die Dimension gehst, wo alles miteinander verbunden ist, dann da existiert das Konzept von Wettbewerb ja gar nicht. Also geht ja gar nicht. Ich gegen ich oder was?
Also, geht nicht. Ich glaube, dass viele diesen Moment of Bliss, also ich glaube, es hat jeder, der mit dir arbeitet, zum Beispiel irgendwann so ein Enlightened Moment, wo er merkt, ey krass, ich bin in Fülle, ich bin die Fülle. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Bergsteigen. So, du läufst aus dem Tal auf den Berg und jetzt stehst du da oben und die Geräusche, dieses Laute, dieses Rauschen ist weg. Keine Autos mehr, kein McDonald's, kein Woolworth, kein DM, kein ich muss kaufen. Das ist alles weg. Und jetzt stehst du da mit anderen, die auch hochlaufen. Das ist ja die nächste Gefahr. Und mit denen bist du jetzt ganz enge, weil die sind genau wie du. Und irgendwann läufst du von diesem Berg wieder runter oder gehst von diesem Seminar wieder nach Hause und da ist die McDonald's-Filiale. Und da ist Abgase und da sind Autos und da sind Menschen und die sind laut und die sind aggressiv. Und jetzt da wieder mit dem, was du hast, anzukommen und da zu wirken mit dem, was du mitbringst, finde ich so unglaublich wichtig, anstatt zu sagen, wo sind die, mit denen ich heute Nachmittag wieder auf den Berg gehe? Ja. Das ist natürlich in Ordnung und das sind die Menschen, die sind super wichtig, weil die halten dich und mit denen bist du gemeinsam in einer Gemeinschaft von Lichtbringern. Aber dieses, Vera F. Birkenbiel hat so toll gesagt, in einem dunklen Keller, und da sind viele Menschen drin, reicht ein kleines Licht und alle können wieder ein bisschen sehen. Und wenn du dann das Fenster öffnest, was nicht geht, ist die Dunkelheit nach draußen schmeißen. Also das Licht gewinnt immer. Ja. Was ich damit sagen will, such das und gib's weiter. Dafür musst du nicht fertig sein. Weil es Fertigsein eben nicht gibt.
Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, ne? Zu verstehen. Wir beide wissen das über uns sehr gut, wie sehr wir beide auch strugglen auf unserem Weg, ne? Was wir, also dass ich glaube, so die höchste Kunst ist es ja wirklich, sich selber zu erkennen und sich selber Hilfe zu suchen und mit sich selber zu arbeiten und sich gleichzeitig auch die Erlaubnis zu geben, das, was du erlebst, teilen zu dürfen. Also dieses eben nicht darauf zu warten, dass man irgendwann fertig ist. Nein, du wirst nie fertig sein. Das Leben gerade, und es ist irgendwie ganz interessant, manchmal habe ich das Gefühl, umso ernster umso mehr du in deine eigene spirituelle Reise hineingehst, desto mehr gibt dir das Leben zum Üben.
Ja, auch im Umfeld. Oh, 100%.
Und deswegen wirst du nie fertig sein. Sondern es geht ja einfach nur darum, immer wieder zu üben, mit dieser inneren Klarheit immer wieder reinzugehen, okay, wo bin ich gerade? Wie klar bin ich gerade? Wie stark ist mein Geist gerade? Wie stark ist mein Herz gerade? Ist meine Seele bei mir oder ist sie gerade komplett woanders unterwegs, weil ich komplett auf der falschen Straßenseite laufe? Und immer wieder, ne, also Spiritualität ist für mich wirklich dieses, was ich vorhin gesagt habe, loslassen, was nicht stimmig ist und gleichzeitig immer wieder reingehen und sich selber suchen. Sich selber wieder zusammensuchen, alle Teile von sich, den Geist, das Herz, die Seele, den Körper und zu gucken, alle da? nein, wir haben jemanden verloren. Müssen wir mal kurz zurück. Ja, alle wieder da. Das ist so ein bisschen, ja, wie als wäre die Seele halt mit so einem großen Kindergarten auf so einem Spielplatz unterwegs und muss immer gucken, wer gerade wo irgendwo unterwegs ist. Und das wird
Ich vergleiche das immer mit Klavierstimmen. Jemand hilft dir, deine Lebensmelodie wiederzufinden. Ein spiritueller Meister oder eine spirituelle Meisterin, die selber Klavier spielt, kann bei dir sehen und fühlen, ob dein Klavier stimmt. Ja. Und dann macht er 2, 3 Dinge und wie du es gerade beschreibst, dann alignt sich das wieder und dann gehst du eben wieder arbeiten. Ich habe ja in meinem Rebellion-Buch dieses Kapitel geschrieben mit meiner Session in Thailand im Kloster, wo ich diesen Mönch gefragt habe. Ich habe ja dieses Lederbuch, wo ich, seitdem ich 18 bin, Dinge reinschreibe, die mich irgendwie bewegen. Und ich habe ihn ja gefragt, nach all dem, was du gelernt hast. Es war halt so einer, der seit 40 Jahren meditiert und sein Leben dem zur Verfügung stellt, quasi Energie anzuheben. Das ist ja in unserer Kultur gar nicht verwurzelt. Wir glauben ja auch immer, dass diese Mönche, dass die Leute ihnen Opfergaben geben. Das ist genau das Gegenteil. Die geben das als Dankbarkeit für spirituelle Arbeit. Da muss man erstmal hinterschauen, ne? Weil sie dann eben das Haus spirituell reinigen, die Energie anheben, nennen wir es mal so. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn eigentlich, wenn hier Schluss ist? Und dann sagt er, naja, da bekommst du eben diese eine Frage gestellt, wenn hier alles vorbei ist. Und die Frage ist, wie war's im Himmel? Und das hat so viel mit mir gemacht damals, so, was ist, wenn hinter dieser Tür, auch da, wenn das auch wieder ein Konstrukt ist, wie der Spiegel-Bestseller oder die Millionen, du gehst hier weg und dieses Konstrukt mit dem weißen, weißbärtigen auf der Wolke, das gibt's alles nicht. Sondern deine Seele geht dann halt wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aber niemand weiß doch, was da ist. Und vielleicht kommt diese Frage, wie war's im Himmel? Ich glaube, das Schwierigste in der aktuellen Zeit ist einfach, mein Gott, fuck, ein guter Mensch zu bleiben. Ja. Sich nicht radikalisieren zu lassen. Sich nicht in Abgründe ziehen zu lassen, wo es darum geht, andere abzulehnen. Das ist ja schon schwierig aktuell. Vielleicht ist das gelebte Spiritualität. Ja, du bist radikal links, I love you. Du bist radikal rechts, I love you. Ich liebe deine Seele. Ja, aber dieses Ablehnen von anderen und dieser Hate und diese Missgunst, da mitzuspielen. Und deshalb bin ich auch dankbar, dass ich Hate abbekommen habe in den letzten Jahren, weil ich weiß, was das mit mir macht. Das lässt ja Kräfte frei werden, vor denen ich mich selber erschreckt habe, wo ich gedacht habe, so, mal gucken, wie ich dir das heimzahle. Um dann eben zu sagen, warum sollte ich das tun? Dann schlage ich ja mit deinen Waffen zurück und ich mache mich selber schmutzig. Macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Ja, also am Ende des Tages ist es ein sich erinnern.
Das hast du wunderschön gesagt. Du bist ja auf Tour. Magst du ein bisschen erzählen, was auf deiner Tour passiert und wo man dich noch sehen kann?
Du hast da vorhin, ohne dass du es, glaube ich, bewusst gemacht hast, einen ganz tollen Rahmen gesetzt, weil die Tour ist angelehnt an das erste Seminar, was du von mir gesehen hast, also an die Masterclass of Personality, mit ganz ähnlichen Übungen, die bei den Menschen nichts anderes tun, als dieses Licht anzuknipsen. Also da kommen ein paar hundert Menschen und das ist nicht so riesig, das ist nicht 2000, sondern 300, 400, 500, ist immer noch nicht 20, aber also ein Raum, der handelbar ist. Und in diesem Raum schalten wir gemeinsam das Licht an, indem wir uns wahrnehmen und indem wir Übungen machen, die mir und tausenden anderen dabei geholfen haben, zu erkennen, okay, da ist noch was, ich darf meine Träume noch mal entpacken. Und ich kann das in Verbindung mit anderen eben tun. Und dort stellen sich dann Leute auf den Stuhl und teilen ihre Vision vom Leben. Und das gibt einen unglaublichen Energieball, wo die Leute dann nach Hause gehen. Und wir haben tatsächlich noch über 20 Termine in ganz Deutschland. Und nächstes Jahr und übernächstes Jahr wird es auch keine Tour geben. Ich bin dann 4 Jahre am Stück getourt. Und das ist jetzt so the last chance, Tobi live in einem Raum in deiner Stadt. Weil danach werde ich halt Menschen erstmal über Jahre begleiten und an die Hand nehmen. Und wenn du mal so einen Einblick bekommen möchtest, dafür ist die Tour richtig gut. Es ist ein Abend der Persönlichkeitsentwicklung, aber es ist kein Vortrag, kein klassischer, sondern wir machen gemeinsam dort etwas. Wir machen, wie man bei uns Wuppertal sagt, gemeinsam das Licht wieder an.
Oh, schön. Mega. Ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes. Und dein Buch Rebellion ist überall da, wo es Bücher gibt. Auf jeden Fall eine riesen Leseempfehlung. Kill your Bambi. Ja,
da mag ich auch nochmal Danke sagen, weil viele aus deiner Community haben es ja auch gekauft und das ist ja ein Spiegel-Bestseller Platz 1 geworden. Das ist halt so krass. Also das ist halt so krass, vor allem, weil es halt in Anführungsstrichen so ein Nischenbuch ist. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass es halt vielen Menschen ja dieses kleine Lichtlein anzündet.
Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Tobi, mein Lieber.
One Hour with Laura.
Ich danke dir von Herzen. Es war so schön, dich zu sprechen, dich zu hören, mit dir einzutauchen. Einfach zu teilen, zu sein. Und ich bin so dankbar für dich, für dein Sein, für dein Licht, für deine Dunkelheit, für alles, für unsere Freundschaft. Und ich freue mich so auf dich in den nächsten Jahren und das so mit deine Metamorphose so miterleben zu dürfen, weil das echt.
Du hast das ja schon immer gesagt mit der Spiritualität. Als wir damals auf Hawaii waren, hast du schon gesagt, du wirst eines Tages spirituell arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, das kannst nur du.
Ja, das ist, ja, du bist, ja, dafür bist du da. Hast dich ja lange genug davor gedrückt. Jetzt ist vorbei.
Ja, genau. Das Universum hat einmal zugehauen. So, back, learn.
Ja. Jetzt hast du die Box der Pandora geöffnet. Ich danke dir, Tobi, von Herzen. Wirklich vielen, 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 vielen Dank. Ich hoffe, dass ich schaffe, in Berlin zu kommen zu deiner Tour. Entweder nehme ich die Kinder mit oder mal gucken, wie ich es mache.
Hinter die Bühne, kein Problem. Das finden die bestimmt toll. Wir haben auch Pyro, also so Feuerwerk finden die doch toll.
Ja, auf jeden Fall. Mega gut. Tobi, danke, 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 danke für dein Sein. Danke für das Gespräch. Ich glaube, es war unser 8. Interview oder so. Und ja, ich danke dir.
Danke dir.
Willkommen zurück aus dieser Unterhaltung. Ich hoffe, du bist gerade ganz geerdet, mit dir verbunden, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Und ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Vertrauen für deinen Weg. Danke fürs Abonnieren von diesem Podcast. Danke von Herzen. Und Freunde der Sonne, mein Kurs Heal and Forgive, was ein intensiver Vergebungskurs ist, um dir zu vergeben, anderen zu vergeben, loszulassen, den gibt's jetzt wieder. Den gab's jetzt, glaube ich, 2 Jahre nicht oder 3 Jahre nicht. Und du kannst ihn dir jetzt zu jeder Zeit holen. Du hast lebenslangen Zugriff. Und wenn du das Gefühl hast, du willst gerne wieder mehr in deine innere Freiheit kommen, in deinen inneren Frieden kommen, du hast was zu vergeben, dann mach Heal and Forgive. Weil der Kurs ist wirklich transformierend. Ganz viel Freude dabei. Den Link findest du in den Shownotes. Fühl dich jetzt von Herzen umarmt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du weißt es. Rock on und Namaste. Deine Laura.